Hallo bei Börse Berlin for You, deinem Börsenpodcast.
Aus dem Börsenradiostudio grüßt Peter Heinrich. Wir haben es jetzt mit jemandem zu tun, hier im Börse Berlin for You Podcast, der an der anderen Seite sitzt vom Orderbuch. Also, wenn ihr eine Order an der Börse Berlin aufgibt, dann gibt's ja jemand, der sagt, ja, du bekommst deine Aktien zu dem Kurs oder zu dieser Stückelung, ja, oder auch nicht zu einem Preis. Ob das so funktioniert, das finden wir heute heraus. Ich begrüße Florian Jung von der Tradegate AG. Das ist einer der Wertpapierhandelsbanken, die an den beiden Berliner Börsen, also der Börse Berlin und der Tradegate Exchange, für die Kursfeststellungen in ihren zugewiesenen Wertpapieren, also Aktien, verantwortlich sind. Florian, du bist Börsenhändler also. Ich grüße dich. Servus.
Hallo, grüß dich. Hallo, Peter.
Also du bist Börsenhändler. Also früher, das hat so jeder ein bisschen im Kopf, sind die Händler am Parkett rumgelaufen und dann haben sie geschrien, kaufen, verkaufen, große Handbewegungen, zack, richtig. 100 Siemens Stückelung geht über den Tisch oder an der Schranke vorbei. Heute ist das ja eine kleine Fingerbewegung, bei Rechtshändern vermutlich mit dem rechten Zeigefinger, mit der Maus, Klick. Sag mal, wie viele Monitore und wie viele Aktien betreust du so?
Ich betreue, also klassisch haben wir drüben in unserem alten Handelssaal ungefähr 8 Monitore betreut. Mittlerweile sind die deutlich größer. Das ist also zu 3 zusammengeschrumpft, die aber mehr oder weniger eine kleine Wand abgeben. Und aktientechnisch betreue ich zwischen 20 und 25 Werte in meiner Liste. ETF-Bereich ist ein bisschen anders strukturiert. Da sind die Listen deutlich länger, haben ein paar hundert Werte. Ja, liegt einfach daran, dass ETFs eine andere Handelsgattung ist, die anders betreut werden muss.
Ja, ja. Für alle Hörer, kleiner technischer Hinweis. Also normalerweise zeichnen wir den Podcast auch übers Internet auf, wegen der Qualität. Aber aus Sicherheitsgründen machen wir das heute eben per Telefon. Das zeigt auch den Sicherheitsstandard von euch. Du bist ja von Tradegate. Was hat das eigentlich jetzt mit der Börse Berlin zu tun?
Tradegate ist mittlerweile die zweitgrößte Börse in Deutschland, hat ganz klein angefangen. Hat aber eine relativ gute Idee der Weiterentwicklung, wie man Orders ausführt. Und mittlerweile ist es so, dass die Tradegate die Börse Berlin übernommen hat und sozusagen eingegliedert wurde. Und genau, also so gesehen ist Tradegate eigentlich die deutlich größere Börse, was Umsatz, was Liquidität angeht im Vergleich zur Börse Berlin.
Also bei euch gibt es auch so eine Art Handelssaal, anders wie ich vorhin beschrieben habe, mit diesen lauten Rufen, viele Monitore, es geht anscheinend ruhig zu. Da ruft keiner mehr, oder? Kaufen, verkaufen. Oder
kommt kaufen, mal verkaufen, verkaufen, verkaufen ruft keiner mehr, aber es kann durchaus laut zugehen, vor allen Dingen an hektischen Tagen. Insbesondere auch wenn Unternehmensnachrichten reinkommen, wird gerufen. Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben jeder unsere eigenen Informationssysteme laufen und es ist so, dass jeder Händler ein gewisses Portfolio an Aktien betreut und wenn eine kursrelevante Nachricht reinkommt, dann ruft der sie sozusagen zuerst gesehen hat, laut in den Handelssaal, keine Ahnung, Daimler ad hoc und dann weiß der Daimler-Händler, dass was gekommen ist. Meistens ist es dann so, dass einer der Kollegen vorliest, während er das Orderbuch betreut und dann geht es schon etwas lauter hin und her.
Kann ich mir vorstellen. Und habt ihr auch die großen Big Seven Aktien, sowas wie eine Tesla und eine Apple? Ich komme jetzt drauf, weil heute gerade zufällig Apple-Zahlen gab.
Richtig. Na, ich bin stellvertretender Leiter des Handels im Inland. Also hier bei uns in unserem Büro behandeln wir nur die deutschen Aktien und die ETFs weltweit. Wir haben allerdings schräg gegenüber vom Kudamm noch unseren zweiten Handelsraum und dort werden genau die Big Seven und etliche weitere ausländische Aktien gehandelt.
Sag mal, wie bist du eigentlich Börsenhändler geworden?
Na, ich wollte immer Börsenhändler werden. Also das wusste ich schon relativ früh. Es war damals schon so, dass mir viele gesagt haben, das wird es zu der Zeit, wo du arbeiten musst, gar nicht mehr geben. Ich bin dann aber immer dran geblieben, habe nach meinem Abitur BWL studiert, auf Diplom damals noch. Und habe dann allerdings mein Diplom bekommen 2009, das war kurz nachdem Lehman pleite gegangen ist. Da war es sehr schwer, war dann 2-3 Jahre selbstständig, hatte aber immer noch ein gewisses Auge auf den Jobmarkt in diesem Bereich und irgendwann kam eine Ausschreibung von der Tradegate und dann habe ich mich beworben. Und wir haben relativ schnell zueinander gefunden und genau, seitdem bin ich hier.
Ja, und wie wird man Börsenhändler? Muss doch diverse Prüfungen machen dann wahrscheinlich.
Es gibt Händlerprüfungen. Es ist kein klassischer Ausbildungsberuf wie ein Handwerker oder irgendwie sowas. Wir haben unsere eigene Ausbildung entworfen, die hier durchlaufen werden muss, wenn du bei Tradegate anfangen würdest zu arbeiten. Dauert 2 Ja, klassischerweise, normalerweise aber etwas länger, weil man kann nicht jede Handelssituation simulieren. Also manche Dinge muss man einfach ein paar Mal erlebt haben, um letztendlich als vollwertiger Händler dann zu funktionieren.
Wie sieht eigentlich so dein Arbeitsalltag aus? Die Börse ist ja doch länger geöffnet als normalerweise so ein üblicher 8-9 Stunden Arbeitstag.
Richtig. Also wir handeln bei Tradegate von 8 bis 22 Uhr, deswegen haben wir ein Schichtsystem. Frühschicht beginnt um 7.15 Uhr, Handel beginnt um 8 Uhr, das heißt, in dieser Zeit werden Nachrichten gelesen, man stellt die Kurse entsprechend ein. Um 8 Uhr geht dann der Handel los, zunächst einmal zwischen 8 und 9 Uhr, das ist der Vorhandel oder ja, genau, Vorhandelsphase, und dort sind wir eigentlich der einzige liquide Marktplatz, würde ich behaupten. Ab 9 Uhr kommt dann Xetra dazu, das ist die größte deutsche Börse. Ab da greift dann auch unser Referenzpreismodell. Das geht bis 17.35 Uhr. Wenn die Schlussauktion bei Xetra vorbei ist, gehen wir in den Späthandel. Der geht dann bis 22 Uhr, weil dann Amerika schließt. Unser Schichtsystem endet um 16 Uhr bzw. 16.15 Uhr. Das ist so die Übergabezeit. Dann kommt der Späthandel rein und ab da betreut der Späthandel die Aktien.
Lass uns so ein bisschen rantasten, wie das Ganze funktioniert mit Kursen. Du sagtest so einen Halbsatz jetzt so nebenbei. Ja, ich fange an und stelle dann die Kurse ein. Was heißt Kurse einstellen?
Naja, wir haben Kurse, die um 22 Uhr, also Schlusskurse, die um 22 Uhr gespeichert werden. Und dann gibt es Unternehmensnachrichten oder auch makroökonomische Nachrichten, die die Kurse beeinflussen. Und entsprechend der Nachrichten müssen die Kurse, die wir um 22 Uhr abgespeichert haben, für gewisse Werte angepasst werden. Da gibt es dann Verschiebungen nach oben oder nach unten, je nach Nachrichtenlage. Es gibt Hochstufungen, Runterstufungen, Unternehmenszahlen, die gekommen sind. Beispielsweise Apple ist ja heute ein schönes Beispiel. Und da hat man dann eine gewisse Erfahrung als Händler, weiß ungefähr auch anhand des Orderbuchs, wo der Preis ungefähr kommen sollte. Und das ändert sich natürlich auch minütlich, weil immer wieder neue Orders ins Orderbuch hineingestellt werden. Dementsprechend musst du immer wieder anpassen und das dauert seine Zeit. Und um 8 Uhr geht's dann los.
Orderbuch, was ist das eigentlich genau? Wie funktioniert das jetzt, wenn jemand eine Aktie verkaufen oder kaufen will? Also man geht ja auf die Brokerseite. Dann wählt jemand die Aktie seiner Wahl aus, dann den Handelsplatz, klick. Ja, und dann, wie geht's weiter? Dann ploppt bei deinem Monitor auf und du machst weiter?
Genau. Also die Order wird sozusagen von dem Online-Broker an uns gesendet, wenn Handelsplatz Tradegate ausgewählt wurde. Und je nachdem, ob es eine Kauf- oder eine Verkauforder ist, kriege ich dann halt eben die entsprechenden Informationen über meinen Bildschirm rein, dass entweder ein Käufer reingekommen ist oder ein Verkäufer reingekommen ist. Dann kommt es zunächst mal drauf an, ob er innerhalb unseres Geldbriefkurses sich in irgendeiner Art und Weise bewegt, ob er sozusagen nach meinem aktuellen Quoten Recht darauf hätte, ausgeführt zu werden. Und diese ganzen Informationen muss ich dann letztendlich verarbeiten und am Ende zu einem Eröffnungskurs entstehen lassen.
Können wir vielleicht mal ein Beispiel machen? Was heißt, wie kommt ein Kurs zustande? Wir können Apple nehmen, wir können aber auch die Aktie XY nehmen oder nehmen Allianz, weil sie Alphabet ganz vorne steht, oder eine Z, ja. Zalando. Ich stelle da welche ein und oftmals ist es ja auch wichtig, dass ich eine gesunde Art von Stückelung habe, also die gerne genommen oder gerne gegeben wird.
Die Stückelung, ja, das kommt ein bisschen drauf an, wie liquide der Börsenplatz ist. Da könnte man drüber sprechen, dass die Stückelung eine gewisse Relevanz hat. Also wenn jetzt jemand, keine Ahnung, eine Kauforder über 100.000 Allianz einstellt, dann bewegt er natürlich den Markt dadurch signifikant nach oben. Im Allgemeinen ist es aber so, die Größen, die normalerweise gehandelt werden, da gibt es ja sowohl Käufer als auch Verkäufer. Das heißt, da gibt es einen sogenannten gewissen Anteil von Kundenmatchings. Das heißt, Kunden handeln untereinander. Und dann gibt es von unserer Seite noch einen Selbsteintritt. Das heißt, wir gehen eine Position zu einem gewissen Satz, eine gewisse Stückzahl selber ein. Und das ist genau das, was dann der Market Specialist entscheiden möchte. Also wie groß möchte er sein? Wie viele Kauforders möchte er mehr ausführen als Verkauforders oder andersrum? Welche Position möchte er haben, Long oder Short? Und entsprechend dann halt eben die Marktlage einschätzen und hoffentlich richtig liegen.
Also um das zu verstehen, um Liquidität aufzubauen oder möglich zu machen, kauft ihr oder verkauft Aktien aus eurem eigenen Orderbuch oder nehmt es sozusagen?
Wir sind auch Liquiditätsspender, das ist richtig. Genau, also wir vermitteln teilweise halt eben Kundenorders, aber teilweise gehen wir auch in den Selbsteintritt. Das ist so ein bisschen so zu verstehen, weiß ich nicht, wenn du jetzt irgendwie 100 Allianz bei mir zum Kauf einstellst, dann habe ich ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich glaube, du hast recht oder du hast Unrecht. Ne? Und wenn ich glaube, du hast recht, dann würde ich versuchen, den Kurs etwas weiter oben entstehen zu lassen, um vielleicht eine andere Verkauforder zu finden. Also wir reden jetzt wohlgemerkt über die Phase zwischen 8 und 9 Uhr. Während Xetra ist das eine andere Geschichte. Aber wenn ich glaube, du hast Unrecht und ich möchte gerne sozusagen die Gegenposition zu deiner Order haben, dann würde ich sozusagen in den Selbsteintritt gehen und selber dir die Stücke verkaufen.
Mach doch mal ein Beispiel. Wie kommt ein Preis zustande? Also angenommen, ich möchte so eine Aktie zu 25,50 kaufen.
Okay. Also grundsätzlich ist es so, unser Orderbuch baut sich so auf, dass wir diverse, hoffentlich diverse in den liquiden Werten, diverse Kauforders haben und diverse Verkauforders haben. Und der höchste Käufer und der niedrigste Verkäufer bilden zunächst einmal den Geld- und den Briefkurs letztendlich. Wir versuchen dann in irgendeiner Art und Weise noch in den Selbsteintritt zu kommen, aber das ist zunächst einmal die Ist-Situation. Und erst wenn sich Geld- und Briefkurs sozusagen überschneiden, also wenn du sozusagen zu deinen 25,50 die Kauforder, die du eingegeben hast, jemanden hast, der zu 25 verkaufen möchte, ne? Dann ist der letztendlich, der verkaufen möchte, niedriger als dein Kaufkurs und dann kommt ein Kurs zustande oder ein Umsatz zustande, sagen wir es so.
Kann sowas auch mal länger dauern? Was ist, wenn ich jetzt eine Aktie habe, die eigentlich keiner haben will?
Naja, also viel kommt auf die Liquidität der Aktie drauf an. Es gibt natürlich solche liquiden Aktien wie Apple oder irgendwie sowas. Wenn du da einigermaßen in dem Bereich bist, wo der letzte Kurs stattgefunden hat, ein Stückchen drüber deine Limit-Order eingibst oder ein Stückchen drunter deine Verkauf-Order eingibst, dann wirst du auch ausgeführt, weil permanent Kauf- und Verkauf-Orders reinkommen. Aber klar, zum einen kann es natürlich so sein, wenn die Aktie gestern bei 50 geschlossen hat, wirst du mit deiner 25-50-Order nicht rankommen. Es sei denn, es gibt irgendwie einen massiven Split oder irgendwelche anderen Kapitalereignisse. Es kommt natürlich immer darauf an, wo letztendlich die Aktie die letzten Tage gehandelt hat, welche Nachrichtenlage, wie gesagt, besteht. Und genau, du musst schon ein Limit legen, das in irgendeiner Art und Weise ja gerechtfertigt ist, ausgeführt zu werden.
Okay, also der Briefkurs oder Brief, englisch ask, bezeichnet den tiefsten Kurs, zu dem ein Verkäufer bereit ist, genau, seine Wertpapiere zu veräußern oder zu verschachern. Genau. Passiert es auch manchmal doch relativ schnell, dass Aktienkurse x Prozent runtersausen können, 10-20% plötzlich bei schlechten Nachrichten. Also
absolut.
Und was ich nicht ganz verstehe, jetzt für die Hörer zum Denken, wer entscheidet dann in welcher Phase, wie tief ich nach unten gehe oder wie tief ein Kurs ist? Weil wenn ich jemand persönlich sehe, der sagt, nee, für den Preis verkaufe ich es nicht. Und dann so, ja, ich will es aber verkaufen. Und dann beginnt ja so eine Art Diskussion eigentlich und sagt, okay.
Richtig, genau. Also wir müssen wieder ganz klar unterscheiden, die Phase zwischen 8 und 9 entscheiden wir als Market Specialist eigentlich mehr oder weniger selbst, ob wir noch weiter runtergehen mit dem Kurs, da kommen ja auch letztendlich dann viele professionelle Händler, die Verkauforders einstellen auf Basis der neuen Nachrichtenlage und den Kurs dann entsprechend auch runterdrücken und damit natürlich dafür sorgen, dass immer mehr Kauforders dann auch ausgeführt werden, auch zu niedrigeren Limitsituationen. Allerdings haben wir dann letztendlich ab 9 Uhr das Referenzpreismodell, das heißt also Xetra ist offen. Das ist, wie gesagt, mit Abstand die größte Börse in Deutschland und in dieser Phase nutzt TradeGate das Referenzpreismodell. Das heißt, wir zumindest im Inlandsbereich versuchen, Geld- und Briefkurs zunächst mal zu nehmen und dann vielleicht noch ein bisschen zu verengen, um attraktiver zu sein. Und wenn Xetra dann fällt, dann fallen wir eben sozusagen mit und wenn Xetra steigt, steigen wir mit.
Okay, das ist quasi der Referenzmarkt.
Genau.
Funktioniert das immer gleich, egal ob das eine Aktie ist, ein Voranteil, eine Anleihe oder ein ETF?
Grundsätzlich ja. Also solange sie auf Xetra gehandelt wird, ja. Es gibt eben dann die Phasen zwischen 8 und 9 und nach 17.30 Uhr, wo wir dann versuchen, auch in ETFs beispielsweise über Referenzwerte Preise zu bilden. Aber wie gesagt, da haben wir dann, also Korrelationswertepreise zu bilden, da haben wir dann keine Referenzen mehr, keine Referenzpreise im klassischen Sinne, weil der Hauptmarkt geschlossen ist.
Was beeinflusst eigentlich alles den Preis, den Kurs einer Aktie? Okay, den Verkäufer, ich brauche einen Käufer, jemand, der Liquidität stellt vielleicht, der Referenzmarkt eventuell, Nachrichten, die Psychologie. Was gibt's denn noch?
Das ist schon eine gute Zusammenfassung. Also bei Nachrichten muss man vielleicht noch unterscheiden zwischen Makroökonomie und dem, was wirklich nur das Unternehmen betrifft. Also auf der Makroseite haben wir momentan ja relativ groß die Zinsen in Verbindung mit der Inflation. Dann gibt es politische Entscheidungen. Da würde mir als Beispiel der Brexit einfallen, der einen sehr großen Einfluss auf die Preise am nächsten Morgen hatte. Als Trump gewählt wurde, war es auch ähnlich turbulent. Es gab eine Zeit, da waren die Arbeitslosenzahlen aus Amerika das Allerwichtigste am Markt. Wechselkurse können sehr entscheidend sein. Es gab irgendwann mal eine Entscheidung der Schweizer Zentralbank, ihren Wechselkurs an den Euro zu binden. Das hat große Auswirkungen gehabt, zumindest auf deutsche und Schweizer Aktien vor allen Dingen. Und dann haben wir halt eben ja Unternehmensnachrichten und Ad-Hocs. Da sind vor allen Dingen die Prognoseänderungen, Kapitalerhöhungen und wenn jemand Zahlen bringt, eigentlich so die hauptsächlichen Kurstreiber. Und dann gibt es noch eine ganze Menge Unberechenbares. Da haben wir die allseits bekannte Wirecard zum Beispiel, den VW-Abgasskandal.
Ja.
Es gibt sowas wie Übernahmen, da war VW auch einmal mit involviert, als Porsche VW übernehmen wollte.
Also das sind so die spannenden Dinge des Lebens, oder?
Das sind immer die spannendsten Sachen.
Also ich kann mich noch erinnern, als VW dann mal bei Hausen stand, dann hat man sie liebevoll die Gaga-Aktie genannt, weil keiner wusste, warum das eigentlich so passiert.
Genau. Naja, das war zu der Zeit war es halt eben so, dass versucht wurde von Porsche, also eigentlich der kleinere, den größeren zu übernehmen. Porsche wollte VW übernehmen und da gab es dann etliche professionelle und semi-professionelle Händler, die versucht haben, entweder dafür oder dagegen sozusagen zu wetten und die dann auf fallende Kurse gesetzt haben, hatten dann das Problem, dass sie irgendwann decken mussten. Das heißt, man muss, wenn man auf fallende Kurse setzt, sich die Aktien immer leihen. Und wenn diese Leihe dann gecancelt wird, also das heißt, ich möchte jetzt dir die Aktien nicht mehr leihen, du musst mir die jetzt zurückgeben, dann müssen die eindecken, müssen kaufen. Und das hat dann dazu geführt, dass selbst so eine große Aktie wie VW auf einmal bei 1000 stand. Also man muss dazu sagen, es waren nur die Stämme. Also die Stämme sind etwas illiquider als die Vorzugsaktien. Die Vorzugsaktien sind die im DAX sind.
Ja. Du hast jetzt Wirecard angesprochen. Wie war das mit Wirecard? Also da gab es ja den Tag, wo die Aktie fast 70% gefallen ist. Und ich dachte immer, so eine Aktie kann gar nicht so tief fallen. Weil ist ja irgendwo mal dann Handel aussetzen.
Ja, die gibt's. Also es gibt Volatilitätsunterbrechungen auf Xetra. Die können bis zu einigen Minuten dauern. Das heißt, dass die Idee dahinter ist, wenn eine Aktie sehr stark schwankt, dann wird versucht, durch eine kurze Unterbrechung dafür zu sorgen, den Händlern die Möglichkeit zu geben, entsprechend auf diese starke Schwankung zu reagieren, dadurch mehr Volumen sozusagen in die Orderbücher zu bekommen, um einen ausgleichenden Effekt zu erreichen. Das war natürlich bei Wirecard trotzdem schwierig, weil einfach sich herausgestellt hat, dass, oder vielmehr noch nicht herausgestellt hat, aber es doch sehr große Zweifel mittlerweile daran gab, dass das gesamte Geschäftsmodell noch funktioniert. Und dementsprechend kam die Aktie eigentlich auch in den Volatilitätsunterbrechungen immer nur noch weiter unter Druck. Das gibt es zum Beispiel bei TradeGate nicht. Also wir haben keine Volatilitätsunterbrechungen. Wir haben in der Zeit die ganze Zeit weiter quotiert und konnten dadurch, glaube ich, auch eine etwas smoothere Kursverlauf sicherstellen.
Was meinst du mit smoother?
Also, Also wenn ich einen, sagen wir mal, die Wirecard steht bei 100 und die Nachricht kommt und das Ding fällt irgendwie sofort auf 80 runter, dann kommt die sogenannte Volatilitätsunterbrechung auf ihrem Xetra-Handelssystem und die eröffnet dann wieder bei 40, weil das sich wirklich herausstellt, dass da die absolute Masche dahinter war. Und währenddessen haben wir halt eben noch Umsätze bei, sagen wir mal, 80, 70, 60, 50 und dann 40, während auf Xetra das Ding von 80 gleich runter auf 40 fällt. Das heißt, du hast dann, wenn du eine Verkauforder drin hast, wirst du so lange nicht ausgeführt auf Xetra, bis die Volatilitätsunterbrechung vorbei ist. Und das wäre dann halt eben bei 40 Euro.
Wupf. Aus 80 macht 40 plötzlich. Ja,
das ist kann sein. Also es ist ein sehr extremes Beispiel. Ne?
Ja, aber es ist, glaube ich, einer der berühmtesten.
Also es ist natürlich so, dass
der berühmtesten
dass das nicht der tägliche Wahnsinn ist, was da bei Wirecard passiert ist.
Florian, vielen Dank schon mal. Ich glaube, ich könnte mich mit dir stundenlang unterhalten, aber aus zeitlichen Gründen müssen wir so langsam die Kurve kriegen.
Ja, klar.
Was ist denn dein Rat für die Börsenneulinge? Man sagt ja manchmal, pass auf, damit du nicht rassiert wirst. Was bedeutet dieser Begriff?
Naja, grundsätzlich, also mein Rat an Börsenneulinge wäre zunächst einmal Infrastruktur verstehen. Es ist immer wieder faszinierend, was wir für Orderarten, gerade unlimitierte Orders, zu ungünstigen Zeitpunkten bekommen, wo wir dann selber auch sagen, okay, wir müssen den Kunden schützen. Also das gibt es durchaus. Man sollte immer sich über die gesamte Infrastruktur bewusst sein, also nicht nur über die Orderarten, man sollte die Börsen kennen, welche Art und Weise, welche Börse funktioniert. Man sollte seine Kostenstruktur kennen, also wo fallen welche Kosten an. Man sollte auf die Marktphasen achten, definitiv. Verstehen, welche Marktphase was bedeutet. Man sollte wahrscheinlich auch die Liquidität der Aktie kennen. Wäre auch ein ganz wichtiger Faktor. Was sonst noch? Ich denke, man sollte klein handeln, nicht zu gierig werden, nicht alles auf eine Karte setzen. Mhm. Allgemein vielleicht seine, also dadurch, dass du klein handelst, hast du deine Emotionen besser unter Kontrolle, ne? Also Gier und Angst und FOMO, Fear of Missing Out, sind bei uns, glaube ich, an der Börse ganz große Themen, die immer wieder zu sehr seltsamen Kurssprüngen führen. Ja, ansonsten sollte man wahrscheinlich auf jeden Fall diversifizieren. Also ETFs sind dafür sehr gut geeignet, meiner Meinung nach. Dadurch, dass du diversifizierst, hast du nicht dieses Risiko, dass du eine Wirecard oder, keine Ahnung, auch auf eine Karstadt-Quelle setzt beispielsweise. Das sind so Beispiele von DAX-Konzernen, die einfach mit Null ausgebucht wurden. Lieber mit großen Aktien anfangen, also Blue Chips. Ja, wenn man noch ein bisschen besser sein will, vielleicht auch die Fundamentaltaten noch kennen der Aktie.
Gibt es irgendwie günstige Uhrzeiten? Irgendwann macht ja die US-Börse auf oder ist es Sinn, früh morgens zu handeln?
Kommt auf die Börse drauf an, kommt auch darauf an. Also es gibt viele professionelle Händler, die lieben bei uns die Zeit zwischen 8 und 9. Man muss halt wissen, was man tut. Ne? Also ich sag mal, für Börsenneulinge würde ich grundsätzlich sagen, handle lieber zwischen 9 und 17.30 Uhr, wenn du deutsche Werte handelst, und handle lieber zwischen 15.30 Uhr und 22 Uhr, wenn du amerikanische Werte handeln möchtest. Das ist sicherlich richtig. Das heißt aber nicht, dass du per se nicht zwischen 8 und 9 oder nach 17.35 Uhr handeln sollst, weil gerade wenn auch Unternehmensnachrichten reinkommen, kann es halt durchaus sein, dass du noch einen deutlich besseren Kurs um 19 Uhr bekommst, als du am nächsten Morgen um 9 Uhr bekommst, wenn dann die Börse wieder aufmacht. Also da möchte ich vielleicht auch nochmal ganz kurz zu sagen, ich glaube, das hatten wir am Anfang auch besprochen, ganz, ganz wichtig ist, alles, was wir hier besprechen, ist keine vollständige Beratung. Alles hier ist sozusagen frei aus dem Bauch gesprochen und ich empfehle hier keine Aktien und ich empfehle auch nichts zum Kaufen und Verkaufen. Und jeder muss sich selber immer maximal informieren, bevor er eine Handelsentscheidung trifft.
Florian, danke für den Einblick. Merci.
Schönen Tag noch. Tschüss.
Das war der Börse Berlin for You Podcast.